del ministro degli esteri della Repubblica Irlandese.
Buenas noches, señoras y señores, aquí en Radio Depresione. Al médico antidepresivos consiguen la farmacia y los están haciendo bien y ganan dinero.
Ja, wunderschönen guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Harzbördewelle. Mein Name ist Thomas Rettig und ja, wir haben jetzt mittlerweile die 9. Sendung. Wir haben August, das muss sich erstmal einer merken. Ja, es gibt eine kleine Änderung, weil der Markus Jeck vom Miles Magazin leider noch krankheitsbedingt verhindert ist. Wir wünschen ihm von hier aus gute Besserung. Aber gut, wir haben umdisponiert und ihr werdet es gleich bei Facebook sehen, denn die liebe Julia, unsere Fotografin, die ist hier. Und schönen guten Abend, Julia. Und ja, die macht Fotos, stellt sie dann rein. Ja, die Hütte ist voll. Wen begrüße ich zuerst? Natürlich die Damen. Zu Gast heute ist die Frau Hannelore Deike. Schönen guten Abend.
Schönen guten Abend.
Ja, Hanne, was machst du heute hier?
Ich möchte gerne mit euch über ein Buch reden, was ich gelesen habe.
Mhm, wie heißt das?
Das Buch heißt, hat den Titel Sie kennen dich, sie haben dich, sie steuern dich.
Mhm, sehr schön. Da kommen wir später dazu. Ja, wen habe ich noch im Studio? Den Steven Goldschmidt. Hallo. Wunderschönen guten Abend.
Hi, hallo.
Steven, was spielst du heute hier für Rolle?
Ich bin der Musiker oder der musikalische Part sozusagen heute hier. Ich
okay.
versuche ein bisschen Live-Musik rüberzubringen im Radio. Genau.
Ja, du hast ja, wir haben uns vor 14 Tagen, 3 Wochen, glaube ich, kennengelernt.
Genau.
Ja, da gab es hier eine Anfrage, weil ihr hattet vor 14 Tagen eine Beachparty in Stassfurt. Ja, ob wir da mal nicht ein bisschen Werbung machen können. Und naja, wir helfen natürlich dann, wo wir können, das machen wir. Und jungen Künstlern, ja, helfen wir gerne, greifen wir unter die Arme. Ja, und du hast ja auch eine echt Hammer Stimme, das werden wir natürlich nachher auch noch zu hören bekommen. Und das Ganze live. Ja, als nächstes habe ich den Tobias Kuske. Schönen guten Abend.
Guten Abend, hallo.
Oh, bisschen schüchtern, ne?
Immer.
Ja, Tobias, was ist deine Rolle heute hier?
Na, ich unterstütze den Stevie so ein bisschen. Ich gehe seine Wege mit. Mhm. Ich habe ein paar Titel mit rausgesucht. Mhm. Ja, und die wollen wir nachher dann mal alle zusammen anhören.
Ja, du bist DJ, ne?
Genau.
Und du warst ja auch mit dabei bei dieser Strandbad Beach Party und ich hatte es dir nicht zugetraut, aber du bist ein guter DJ.
Danke. Na bitte, danke.
Ja, und dann ist noch mein lieber Kollege hier, der Günthi. Schönen guten Abend, Günthi.
Guten Abend.
Günthi, was ist deine Rolle heute hier?
Tja.
Wollen wir es schon verraten?
Nee, ach, ne? Wir lassen die Zuschauer noch ein bisschen im Dunkeln.
Zuschauer, Zuhörer, ne? In diesem Fall.
Ja, der Zuhörer. Ja, ja.
Der Günthi macht auch Theater. Ja, ein bisschen so als im richtigen Leben bist du, glaube ich, Bestatter.
Jawohl.
Und als Ausgleich spielst du Theater?
In Thale.
Genau. Und machst hier eine Sendung bei uns?
Ja, und zwar jeden Samstagabend, 20 Uhr, Günthis Kramkiste mit allerlei Comedy und naja, alles was die Zuschauer so nicht.
Also so ein Ausgleich, ne?
Ja, richtig.
Das finde ich total spannend. Also ich hatte auch mal so überlegt, so Grabredner zu werden oder so, ja, und wusste aber nicht, wie ich so den Ausgleich schaffen könnte. Und ja.
Nee, Grabredner habe ich mal gemacht.
Ist nicht so?
Ja, das war so langweilig, sind ins Loch gefallen, sind eingeschlafen.
Ah, Günthi. Gut, also der Günthi ist jetzt der Überraschungspart hier, weil wir haben nämlich, letztens waren wir ja beide im Studio, haben was aufgenommen, weil wir auch ein tolles Projekt unterstützen wollen. Ja, nämlich gibt Depressionen ein Gesicht. Vor 4 Wochen war der Dirk Ludwig von, also der Begründer dieses Projektes, der Fotograf hier. Und ja, wir haben dann für 14 Tage den Timmy hier haben dürfen. Er ist immer noch da, 4 Wochen. Ich habe aber heute die Adresse bekommen, dass ich ihn zu seiner Mama-Erfinderin zurückschicken kann. Ja, was haben wir heute noch? Also wie gesagt, aufgrund der Umstrukturierung gibt es vorwiegend Interviews, ja, mit tollen Themen. Einmal ganz spannend Homöopathie, ja, dann Hannes Buchtipp und dann in der ersten Stunde kommt der Günthi schon mal dran mit Part Nummer 1, ja, in der anfangs der zweiten Stunde mit deinem Part Nummer 2 und dann habe ich ein längeres Interview geführt, auch mit einer Begleiterin, gibt Depression ein Gesicht, einer Mutter, die bis zum Suizid getrieben wurde, aber deren Kinder ihr einen Spiegel vorgehalten haben und das ist wahr und ein spannendes Interview. Wir haben es einfach auch geteilt, weil es auch etwas länger war. Ja, und der Stevie nimmt jetzt schon so seine Gitarre in die Hand. Ja, und Stevie, was spielst du uns?
Am besten der Tobias.
Ach, der Tobias weiß, was genau. Ach, der Tobias, ja.
Eine Liste.
Der Tobias hat eine Liste.
Ja, ich habe eine Liste. Als erstes spielt Stevie In den Morgen.
Stevie, das ist...
Genau, das ist ein Song von Alexander Knappe. Mhm. Und man kann ja den Text jetzt hören und er sagt so ein bisschen aus, was man halt, wie gesagt, in den Morgen schauen soll. Es geht immer weiter im Leben, ist vielleicht ganz passend dazu, ne?
Okay, jetzt Steven Goldschmidt mit seiner Wahnsinnsstimme In den Morgen. Boah, hammerhart. Steven, ganz große Klasse, wie fandet ihr das?
Ganz toll.
Mega.
Wunderbar.
Danke. Ja, also das ist eine Hammerstimme, das ist absolut der Wahnsinn. Steven Goldschmidt auf dem Vorschub, ne? Du willst jetzt einfach auch so mal, Schreibst jetzt glaube ich auch selber Lieder?
Genau, momentan schreibe ich eigene Songs. Mhm. Ja, über den Winter ist noch so ein bisschen geplant, dann das Ganze zu produzieren. Mhm. Genau, und dann halt mal sehen, was bei rauskommt.
No. Finde ich klasse. Was sagst du dazu, Tobi?
Wunderbar, das ist der Hammer.
Der Hammer. Ja, und da haben wir heute die, wie gesagt, die Hanne da. Ne? Ja. Und der DJ, der randaliert hier. Und ja, Hanne, du hast schon angekündigt, ein Buch von Markus Morgenroth. Sie kennen dich, sie haben dich, sie steuern dich. Ja, die wahre Macht der Datensammler. Das Ganze erschienen ist in dem Drömer Verlag. Und worum geht's in diesem Buch?
Ja, ich glaube, das ist auch mal ein Blick in den Morgen, anlehnend an das Lied. Denn spätestens seit der NSA-Affäre, enthüllt von Edward Snowden, wissen wir, unser komplettes Leben wird überwacht. Was aber viele nicht wissen, dass auch uns zahllose Unternehmen permanent überwachen, was dazu führen kann, unser Schicksal massiv in eine negative Richtung lenken zu können. Es geht in dem Buch um Chancen und Risiken von Big Data. Was beinhaltet denn überhaupt Big Data? Also das ist ein gigantisches Volumen vorhandener Daten. Die Geschwindigkeit, mit der diese Daten entstehen, denn es gibt ja förmlich explodierende Möglichkeiten heutzutage, und durch alle diese neuen Technologien. Und dann beinhaltet es noch die Vielfältigkeit der Daten. Und daraus ergibt sich die Sinnhaftigkeit und Vertrauenswürdigkeit und auch die Fehlerhaftigkeit und daraus resultierenden Ergebnisse. Die Datenhändler sagen uns zwar dazu, alles ist anonymisiert. Das bedeutet jedoch nur, dem Bürger eine Beruhigungspille zu verabreichen. Es sollte schon gewarnt werden, anonyme Daten sind nicht wirklich anonym. Sie werden per neuester Technologie innerhalb kürzester Zeit personalisierbar.
Mhm. Also Big Data ist eine Datenbank, wo unsere Daten irgendwie gesammelt werden.
Mhm. Ja, Genau, Big Data. Wie funktioniert das? Also wie sammelt man Daten? Diese Überwachung, um an die Daten zu gelangen, ist verdeckt und oft eingebunden in Dinge, auf die wir angewiesen sind. Das Spiel findet sozusagen hinter unserem Rücken statt und verstärkt damit zutiefst seinen unfairen Charakter. Denn durch das Screening unserer E-Mails oder Chatnachrichten zum Beispiel lässt sich unsere Kommunikation analysieren. Es wird versucht, wirklich jeden Aspekt unseres alltäglichen Lebens in produktives Kapital zu verwandeln. Und in dem Buch erfahren Sie wirklich genau, was sich dahinter verbirgt, welche raffinierten Strategien damit verfolgt werden und wie genau sich das auf uns am Ende auswirkt. Denn wie werfen die Unternehmen ihre Köder aus? Welche Tipps wenden sie an? Oder wissen Sie genau, was passiert beim Anblick einer Kamera? Was zu erkennen, ist sie tatsächlich imstande? Was versteht man unter Gesichtsanalyse oder unter Fingerprintsystem? Also man überlegt schon permanent, wie kann der Nutzer lückenlos verfolgt werden? Denn nicht jedem gefällt heute bereits dieses Stalking. Und manche versuchen dies auch schon zu unterbinden. Uns wird wirklich gezeigt, was wir sehen sollen und nicht, was wir wollen. Im Internet der Zukunft. Unser Handy ist sozusagen ein Spion, den wir täglich mit Informationen füttern. Denn sämtliche Aktivitäten des Benutzers lassen sich aufzeichnen und weiterverwenden. Zum Beispiel unser Auto ist ein fahrender Computer und das Gefühl von Freiheit trügt. Denn es kann plötzlich in der Lage sein, gegen den Fahrer Stellung zu beziehen. Dann nämlich, wenn Daten bestimmtes Fahrverhalten entlarven, das Auto sozusagen als Zeuge der Anklage wird, vielleicht für die Versicherungsunternehmen. Auch gibt es Software, die auf alle Smartphone-Daten Zugriff gewährt.
Ja, okay. Tobias, ne? Hast du jetzt nicht zugehört oder was?
Na klar.
Der dattelt hier ne, mit einem anderen PC hier, ne, dattelt der hier so in Facebook rum. die haben uns jetzt auf dem Bildschirm. Ne? Oder der Günthi, ne, holte gerade sein Handy raus. Ist schon spannend, ne, wie wir hier so überwacht werden und
ja, gruselig.
Betrifft uns das alle uns überhaupt oder?
Ja, die Aussage, ich habe nichts zu verbergen, das ist schon ein riesiger Trugschluss. Selbst wenn die Menschen denken, ach, das ist mir völlig egal, dass ich in einer total vernetzten Welt unablässig beobachtet werde, analysiert und vielleicht in sozioökonomische Raster eingeordnet werden kann, mich betrifft das doch nicht. Doch jeder sollte spätestens dann hellhörig werden, wenn die Angriffsfläche sein Körper ist. Nämlich, wenn seine intimsten Daten, wie zum Beispiel seine Blasen- oder Erektionsstörung, seine Depression oder sein Krebs, als Ware gekennzeichnet, bewertet und verkauft wird. Denn jeder hinterlässt Spuren, nicht nur beim Arzt, bei der Arbeit, im Alltag, bei der Bank, beim Reisen oder im Supermarkt. Und alle diese gesammelten Spuren, die verwischen nie komplett. So nützlich uns auch manche Internetforen erscheinen, der primäre Grund ist das Abschöpfen unserer Daten. Rabatt gegen Daten. Nutzen Sie diese Rabatte im Supermarkt? Vielleicht per Kundenkarte? Wissen Sie bereits alles über Preisdiskriminierung? Die Anonymität ist ein wertvolles Gut bisher. Wir werden jedoch gerade Zeuge, wie sie der digitalen Revolution zum Opfer fällt und die Idee der Privatheit verschwindet. Deshalb betrifft es uns alle. Und sind wir uns bewusst, dass wir bloßgelegt werden anhand unserer digitalen Datenspur, deren Analyse es gilt zu erkennen, welche große Gefahren sich verbergen. Man wird analysiert und vielleicht dadurch fehlerhaft einsortiert, bekommt deshalb vielleicht keinen Mietvertrag oder einen Kredit, nur mit ganz schlechten Konditionen, steht plötzlich gekennzeichnet als Person, die man gar nicht ist, da. Das kennen viele schon von der Schufa-Aussage vielleicht.
Da hast du mir jetzt, glaube ich, schon ein bisschen vorgegriffen. Wozu werden denn all die Daten gesammelt? Das hatten wir uns ja nur auch gerade gefragt. Ne? Nee, doch nicht?
Nein, das war jetzt erstmal, betrifft mich das überhaupt? Und wozu werden die Daten gesammelt? Mhm. Ja, jede Information ist den Datensammlern einfach wichtig, weil alles, wirklich alles, lässt sich zu Geld machen. Was wir heute tun, kann damit irgendwann einmal auch gegen uns verwendet werden. Und diese Daten sind nämlich das neue Gold, Aus ihnen wird das Drehbuch unseres zukünftigen Lebens geschrieben. Denn diese Daten werden gehandelt, für Geld verkauft. Und wir wissen nicht, wo, wann und zu welchem Zweck sie benutzt werden. Geschweige denn, erhalten wir je einen einzigen Cent davon ab. Ihr Wissen über uns ist gewaltig, immer mit dem einen Ziel. Der gläserne, uneingeschränkte Blick auf den Menschen, um uns immer besser manipulieren zu können. Um herauszufinden, wann wir am empfänglichsten sind, zum Beispiel für Markenbotschaften, oder wann wir am impulsivsten oder am anfälligsten sind. Damit gelingt die Steuerung, die Manipulation, die Diskriminierung von Menschen. Zum Beispiel ganz praxisnah Krankheit oder Störungen wie Depressionen oder viele hunderte andere kann für den Menschen selbst zwar ein massives Problem sein, ihr Leiden jedoch ist ein potenzielles Geschäft. Denn als gläserner Patient gehört Ihnen Ihr Körper nicht mehr allein. Alle Daten über ihn wandern ohne Ihr Wissen oft an Pharmakonzerne, denn diese Daten verraten, wann, wo, über was geklagt wird und welche Gegenmittel man dann wieder unters Volk bringen könnte. Und das Ergebnis all dieser gesammelten Daten kann sein, eine gnadenlose Diskriminierung von Abermillionen Menschen. Denn gerade findet auch eine Umwandlung statt vom Gesundheitswesen in eine Gesundheitswirtschaft. Unsere Vertraulichkeit wird verkauft gegen Geld.
Ja, ne? Da brauchen wir uns nicht zu wundern, dass es hier solche Sendungen gibt, ne? Radiodepressionen oder wie sie alle heißen. Da brauchen wir uns auch nicht zu wundern, dass wir hier irgendwo so ein bisschen manipuliert werden. Ja, und dementsprechend wahrscheinlich die hochdotierten Forscher einfach ja uns das geben, uns deckeln, weil das ist ja einfach so auch so ein Thema, Medikamente gerade so für die Psyche, das behebt ja nicht die Ursache, ja, und die Ursache ist ja, dass man einfach uns irgendwo manipuliert und irgendwo so, glaube ich, auch gerade das Thema ist, kannst du, glaube ich, was dazu sagen, Tobias, ne? Pokémons fangen irgendwie. Ja. Ja, wusstest du eigentlich, dass das diese Software eine Untergruppe der NSA entwickelt hat?
Keine Ahnung.
Ja, jetzt weißt du es, ne? ja, finde ich schon schrecklich. Und das spiegelt sich ja natürlich auch hier irgendwo in diesem Buch, wenn ich das so höre oder wenn wir das so hören, auch wieder, ne? Was sagt ihr so dazu, Steven?
Na, ich finde es eigentlich auch schon bei Facebook immer diese Sache, ja. Wenn Leute Bilder posten, wo sie gerade sind, im Urlaub, wo sie sind, ja, da steht die Wohnung oder das Haus zu Hause leer für Einbrecher, natürlich.
Ideal, ne?
Ja, ideal. Ja, und zum Zweiten ist das auch, sag ich mal, was Persönliches. Und das, oder eine persönliche Erfahrung, wenn ich im Urlaub bin und diese Momente, ja, die möchte ich eigentlich nur für mich behalten und nicht mit anderen teilen. So sehe ich das halt, ja.
Ja, wir haben ja alle heute, zu Hause ein Bodyguard, ne? Genau. Der aufpasst, weil wir wissen ja jetzt alle, dass wir hier sind.
Der Hund.
Der Hund, genau. Ja, deswegen habe ich einen Hund. Ne? Ja. Der passt da auf und ja, das ist die natürliche Alarmanlage. Gut, eine Frage habe ich noch, bevor wir dann mit Musik weitermachen. Gleich ist der DJ dran. Ist das überhaupt, Hanna, gesetzlich erlaubt?
Tja, in diesem Buch wird anschaulich die Arbeitsweise der Datenhändler gezeigt, wie genau sie aus den gesammelten Daten was herausfiltern und wer anhand dieser Auswertungen vielleicht als wertvoll oder wertlos eingestuft wird. Es gibt wirklich unglaubliche Zusammenhänge. Man wird sozusagen ein digitaler Zwilling, dessen Bilder jedoch nicht deckungsgleich sind. Patientenakten, Konsum- und Finanzdaten sind allesamt keine anonymen Datensätze mehr. Sie sind weder anonym noch farben- oder geschlechterblind. Das ist der große Trugschluss und das ganze Ausmaß dieser Überwachung und des Datenmissbrauchs deckt dieses Buch auf. Auch in Deutschland fragt niemand wirklich danach, ob das jeweilige Geschäft mit unseren gesammelten Daten gesetzlich erlaubt ist oder nicht. Ganz zynisch formuliert erleichtert diese Datentools die Arbeit Krimineller erheblich. Informationen, die abgreifbar sind, sind auch aus sozialen Netzwerken, werden abgegriffen, ob sie zulässig sind oder nicht.
Ja, okay. Die machen mit uns, was sie wollen, ne?
Mhm. Aber genau.
Tja, Günni, was sagst du dazu?
Ich sag mal immer so, wie du den Computer anmachst, dich einloggst, und wissen die alles über dich. Ja, es ist wirklich das.
Das ist Wahnsinn, ne?
Ja. Aber man könnte dich nur lenken per GPS.
Ja, das soll kommen. So ein Chip drinne, ne? Da arbeiten die schon dran. Und ja. Aber es ist harter Tobak. Da machen wir jetzt erstmal eine musikalische Pause, würde ich sagen. Ja, und was sagt der DJ so dazu?
Ja, jetzt kommt jetzt ein großartiger Künstler aus Österreich, und zwar Julian Le Play mit Hollywood Boulevard.
Ja, Hollywood Boulevard, tolles Lied.
Wunder, das ist der Hammer, wirklich.
Ja? Ja. Was singen die da? Vom Hollywood.
Gibt einen schönen Hintergrund, ne?
Ja.
Den Künstler durften wir schon mal live erleben, ich und Steven.
Okay.
Und das war einmalig.
Super. Ja. Günther.
Ja, hier ist er.
Jetzt bist du erstmal dran. Wir haben jetzt gerade so ein bisschen umdisponiert, weil das Buch haben wir jetzt gerade nochmal bei dem Titel ein bisschen besprochen, dass es doch ganz schön harter Tobak ist. Ja, und Kündi, du warst letztens hier.
Richtig.
Bei uns.
Jawohl.
Ja, ich hatte dich um einen Gefallen gebeten.
Ja.
Ja, und habt ihr das Projekt erklärt? Und du hast gesagt, hey, da bin ich dabei. Ja, weil du bist ja nicht nur Bestatter, nicht nur Schauspieler im Harzer Bergtheater und wo du sonst noch überall so bist. Was machst du sonst noch?
Ja, der Günni, der ist sonst unterwegs als Comedian. Schlüpfer in verschiedenen Rollen. Zum Beispiel eine meiner bekanntesten Figuren, die ich immer gerne noch, das ist Horst Schlemmer.
Ja. Ja.
Und Tante Hedwig.
Tante Hedwig, ja.
Ach, wenn du denkst, es geht nicht, dann fragst du Tante Hedwig.
Ja, du ziehst dich da auch, du verkleidest dich da auch, ne?
Richtig.
Ja, und ja, eine Tante Hedwig brauche ich ja nicht. Deswegen warst du jetzt da.
Deswegen, ich sehe gerade meinen kleinen Freund Timmy.
Genau. Der Timmy, der jetzt mittlerweile seit 4 Wochen hier ist, gibt Depressionen ein Gesicht.
Und wir gaben der Depression eine Stimme.
Genau. Wir gaben dem kleinen Timmy, weil wir haben uns überlegt, so ein tolles Fotografenprojekt mit vielen, vielen ehrenamtlichen und engagierten Damen und Herren und tollen Fotografen. Ja, die Julia kann das bestätigen. Und ja, Günther, und da haben wir uns so überlegt, ne, was können wir jetzt als Radio dafür tun? Ja, was können wir da zutun? Ne? Das Bild ist da, also die Fotografien, weil der Timmy reist ja dann immer so durchs Land und ist auf diesen tollen, tollen, markanten Fotos als Maskottchen mit unterwegs und ist damit auf dem Bild zu sehen, und ich finde das einfach klasse, und da haben wir beide uns einfach dann auch zusammengetan, und da hören wir natürlich nachher noch später mehr, wie der Timmy dann eine Stimme bekommen hat. Und ich weiß, da fiebert jetzt einer auf der anderen Seite schon mächtig am Radio und wartet da tierisch drauf. Und ja, wir haben da nachher noch eine kleine, tolle Überraschung, weil die Mama vom Timmy, die Nadine, die werden wir nachher noch live per Telefon hier reinschalten. Na, und natürlich auch den kleinen Bruder vom Timmy Das ist der Nico, das ist aber kein Bär, das ist ein kleiner Junge, 13 Jahre. Hallo Nadine, hallo Nico. Wir hören uns, wie gesagt, dann in der zweiten Stunde. Wir teilen das Projekt jetzt einfach mal. Und ja, Günthi, ich kann dir nur sagen, ich soll dir ganz, ganz liebe Grüße bestellen vom Dirk Ludwig und von seinem Team. Den hatte ich schon mal die Vorabaufnahmen gesendet und die fanden die Idee total klasse. Die fanden das toll, wie engagiert wir hier so sind. Aber wie gesagt, wir können eins nur machen, wir können nur eine Stimme geben.
Ja.
Ja, fürs Fernsehen hat es bei uns nicht gereicht. Und der Dirk Ludwig, der nimmt da auch wenig Männermodels. Also wie gesagt, wir zwei haben unser Bestes gegeben. Das, was wir können, das haben wir gemacht. Und da aber mehr in der zweiten Stunde. Und ja, der Steven zappelt schon so ein bisschen. Steven, dein nächster Song. Hallo?
Ja. Safe tonight.
Ja, Steven. Klasse, ne? Die rascheln hier. Ja, wir machen jetzt, glaube ich, mal mit was Spannenderem weiter. Außer mit so harten Tobak wie Datensammelquatsch. Und Medikamente einstellen und machen und tun. Da gibt es nämlich noch was ganz anderes. Aber ich schaue jetzt einfach mal auf die Uhr. Wir haben es 41. Steven und Tobi, wir wollten, glaube ich, noch mal grüßen. Ne? Die Kerstin und den Tommy aus Stassfurt, die jetzt hier gleich zum Spinning und zum Fitness müssen.
Ja? Sportfrei.
Sportfrei, genau. Ja, und ihr lieben beiden, grüßt uns natürlich die liebe Ini, die ich vor einigen Tagen im Interview hatte am Telefon. Ich hätte sie gerne heute hier gehabt, aber die ist die Trainerin. Ja, grüßt uns auch die Ini. Ja, hallo.
Hallo.
Kuckuck. Ja, viel Spaß beim Sport und Sport kann auch was Interessantes sein. Macht hier wer Sport? Ja, du, ne, Steven?
Nein.
Sport ist sein Leben.
Ja, Sport ist sein Leben.
Auch vorher kommt die Musik.
Genau. Gut, also ich war, wie gesagt, letzte Woche bei der Ini. Sie ist Krankenschwester und Homöopathin. Patin. Spannend, das Thema. Ich finde es total interessant, diese Kombination, diesen Wandel. Aber da hören wir jetzt einfach mal selbst rein. Dieses ganz, ganz tolle, spannende Interview. Jo. Ja, schönen guten Tag. Ich bin heute hier in Stassfurt für euch unterwegs und führe gleich ein Interview und dazu begrüße ich die Ines. Schönen guten Tag.
Hallo.
Ja, Ines ist seit über 30 Jahren Krankenschwester.
Ja, korrekt.
Ja. Schulmedizinisch.
Mhm, auch, ja.
Auch, ja. Und die Idee war ja damals, glaube ich, mit der Ausbildung Menschen zu helfen.
Ja, das war prinzipiell mein Ziel.
Mhm. Und das machst du ja heute noch.
Ja, mehr in einer sozialen Tätigkeit sozusagen.
Und weswegen ich eigentlich heute hier bin, das finde ich das Spannende. Du hast vor einigen Jahren zum Thema oder das Thema Homöopathie aufgegriffen und beschäftigst dich damit. Was ist Homöopathie?
Ja, also um das mal zu sagen, ich habe mit den Jahren natürlich gemerkt, dass meine Hilfe in der Schulmedizin so ziemlich begrenzt ist. Und da habe ich für mich erkannt, dass hier doch vielleicht irgendwas Alternatives passieren müsste, um zu merken, die Sache geht auch anders. Und da bin ich dann damals durch Hilfe meiner Schwägerin, die ist Tierärztin und hat ganz vielen Tieren mit Globulis geholfen, so ungefähr 10 Jahre her, wo ich gesehen habe, Ich habe selber Tiere, die mit homöopathischen Mitteln geholfen wurde. Und da habe ich gemerkt, diese homöopathischen Mittel, das ist das, wo ich ansetze und wo ich wahrscheinlich in der nächsten Zeit mein Ziel sehe. Und demzufolge habe ich ein homöopathisches Studium gemacht, habe dort diese Spannung noch natürlich weiterentwickelt und konnte dann natürlich auch sehen, dass ich hier mit nicht nur mit Tieren diese Hilfe homöopathisch erleben kann, sondern auch weitaus mehr bei Menschen.
Mhm. Homöopathie, wo kommt der Name her? Was ist das?
Homöopathie kommt ja aus dem 18. Jahrhundert. Das ist der Samuel Hahnemann, der damals diese Homöopathie erfunden hat. Gleiches mit Gleichem zu bekämpfen. Bekämpfen ist immer für mich so ein bisschen, wo ich sage, ich bekämpfe ja nichts, sondern ich begleiche diese Situation. Und das ist sozusagen das Spannende. Er hat zum Beispiel eine China-Rinde erlebt. Er hat die China-Rinde selbst gekaut, hat da die Symptomatik erlebt, die die China-Rinde auslöst und konnte nun mit diesem Problem oder mit dieser Sache sozusagen dieses Symptom bei anderen, die das Symptom hatten, bekämpfen.
Okay,
oder begleichen.
Begleichen.
Ja.
Das klingt ja spannend. Hier ist gerade das Wort Globulis gefallen. Was sind Globulis?
Naja, diese Globuli-Sache, das ist das, was damals dann erfunden wurde, um diese, das ist ja kein Wirkstoff an sich, wie in der Schulmedizin, ja, sondern es ist ja sozusagen ein ganz kleiner Input, der da verrührt wurde in Milchzucker. Und dieser Milchzucker wird in Globuli-Form verabreicht. Also dieses ganz kleine Stückchen, was da drin ist, in diesen Globulis, ist dieser Input an den Körper zu sagen, jetzt mobilisiere deine Selbstheilungskräfte und werde wieder gesund.
Mhm. Also ich kenne Globulis, ich habe das einmal genommen, hatte ich einen Tipp von meiner Psychologin damals bekommen, als ich eine Zahn-OP hatte und da sehr viel Blut genommen habe, da sagten sie mir vorher, ich soll Globulis Arnika Nummer 12, glaube ich, irgendwie zu mir nehmen, und es sind so kleine Kügelchen, die sollte ich hier so irgendwie so zerschmelzen lassen, und ich war erstaunt, nach einer Woche war das wirklich sehr, sehr gut verheilt.
Ja, also Arnika ist zum Beispiel ein Mittel, wo ich immer sage, wer Arnika kennt und einnimmt, da kann man prinzipiell nichts verkehrt machen. Arnika ist wirklich die Seele für den Menschen. Beim Zahnarzt ganz hochgeschrieben Arnika, weil, wie gesagt, die Blutungen toll sind, die Schmerzen auch da so ein bisschen mit beeinflusst werden können. Bloß die Potenz, die hätte ich nicht so gewählt. Aber gut, das ist auf jeden Fall, hat es dir geholfen, und da ist sozusagen der Weg schon geebnet.
Mhm. Gut, und ich mache ja, du weißt ja selber, ich mache eine Sendung über psychische und seelische Erkrankungen. Gibt es denn da auch irgendwas, sag ich mal, zum Beispiel gegen Angst, Panik irgendwo oder Depressionen?
Naja, im Prinzip gibt es für alles was, aber nicht gegen, sondern für.
Entschuldigung.
Ja? Also man muss da ganzheitlich denken. Man sieht jetzt nicht nur das Symptom, also man sieht schon den Menschen ganzheitlich. Das heißt Körper, Seele, Geist. Befindlichkeit, das sind alles so Sachen, wo man sagt, mich interessiert eigentlich nicht, was Blutwerte, ne? Weil viele Sachen kommen denn an, zeigen, die Blutwerte sind nicht in Ordnung, und das ist auch mit wichtig, aber im Prinzip interessiert mich der Mensch, und da kommt es schon drauf an, wie ist der beschaffen, wo kann man hier ansetzen, und da gibt es für jeden Menschen, würde ich fast sagen, der dafür bereit ist, homöopathisch zu denken und auch die Willenskraft dazu hat, den Weg mitzumachen. Denn es ist schon anders wie in der Schulmedizin. Es könnte vielleicht über einen längeren Zeitraum dauern, bis das, was demjenigen bedrückt, bekämpft werden kann, wobei das Bekämpfen immer in Anführungsstrichen ist. Aber wer das wirklich mit sich anstellen lässt oder mit sich machen lässt, der kann da langzeitlich auch geholfen werden. Und diese Art von Unterdrückung, die es eben in der Schulmedizin ja leider oft und immer wieder gibt, die kann da sozusagen außen vor stehen. Und das finde ich das Gute und auch das Spannende dabei bei der ganzen Sache. Und es gibt, nur um das mal so in dem Raum zu sagen, es gibt 5.500 verschiedene Arten von Globulis. Das heißt, die Globulis sind gestellt mit Tier, Pflanz und Mineral. Dann gibt es auch noch weiterführend körpereigene Stoffe, das sind Nosoden, die eben verpackt werden in diesen Zuckerglobulis. Und die gibt es. Und da ist man natürlich dabei zu sagen, lieber Patient, wenn du jetzt kommst, ich kann nicht ad hoc gleich dieses Mittelchen für dich finden, was für dich vielleicht jetzt das Nonplusultra ist, sondern es dauert schon eine Zeit lang. Aber es ist durchaus möglich, dass schon nach einer ersten Gabe so ein gewisser Fluss in Gang kommt und dieser Fluss führt uns dann zum Ziel, weil einzig und allein in der homöopathischen Behandlung ist, die Lebenskraft wiederherzustellen und das ist eben das, was ganz wichtig ist für den Homöopathen und für den Patienten natürlich auch. Und da denke ich mal, kann man drüber nachdenken, weil wenn es auch nicht hilft, Schaden tut es auf keinen Fall, wie der nicht unbedingt Befürworter der Homöopathie immer so schön sagt.
Ja, es ist ja auch nicht wissenschaftlich bewiesen, aber wie du eben schon sagtest, wenn man sich darauf einlässt, ich würde das gerne mal auch vielleicht mal ausprobieren, weil ich bin für sowas offen. Ja. Und was ich auch sehr gut fand, dieses Stichwort Zeit, ja, wir haben ja heute alle keine Zeit, wir wollen ja alle nur schnell, schnell, schnell und wahrscheinlich Zeit sollte man mitbringen, sollte man sich geben und das tut ja dann, glaube ich, auch der Seele gut.
Ja, prinzipiell auf jeden Fall und auch nachhaltig, weil die Zeit sollte man sich nehmen und ich sage mal, die Gesundheit ist für mich schon das die oberste Priorität und da zu sagen, da habe ich eben die Zeit für und ich gebe sie mir, das ist schon wichtig. Aber man muss natürlich auch sagen, diese Information an mich selber stellen, will ich das, ne? Will ich das und dann klappt es auch. Aber viele und auch wissenschaftlich auch bewiesen, die Leute, die da das nicht wollen, die sind natürlich in der Überzahl und gut, ich bin nicht dafür da, um Leute dazu zu bringen, homöopathisch zu denken, überhaupt nicht, ich bin froh, dass ich den Weg gefunden habe und ich stelle es jedem frei, das zu machen, was er gerne will, aber ich bin für jeden da, der ihm sagt, ich möchte doch in diese Richtung blicken und dann haben wir vielleicht schon ein bisschen gewonnen, wenn es doch ein kleiner Prozentsatz ist, der eben so für sich und seinen Körper so denken will und das machen will.
Super, Ines. Ich bedanke mich für das tolle Interview, für die tollen Informationen.
Gerne.
Ja, und ich werde das mal so verfolgen. Ich bin für sowas offen und ja, wir werden da vielleicht in der nächsten Sendung auch nochmal vielleicht das ein oder andere Ergebnis rüberbringen. Hast du noch was? Möchtest du noch was sagen?
Naja, prinzipiell ist es so, in der Kürze der Zeit ist es natürlich viel, viel umfangreicher. Ich habe 2 Jahre, wie gesagt, ein Studium gemacht, ne? Und jetzt bloß um Falschinformationen vielleicht ein bisschen interpretieren, da müssen die Leute schon noch mehr dazu hören oder könnten mehr dazu hören, wenn sie den Weg dahin hinsichtlich machen wollen. Also die Kürze reicht natürlich nicht aus, um das zu erklären.
Okay, das habe ich jetzt verstanden. Wir können ja nochmal ein Interview führen, das würde mich sehr freuen, um da vielleicht so in jeder Sendung mal so ein kleines Interview, wo die Leute dann auch
die Fragen stellen können.
Fragen stellen, genau. Können, Stück für Stück. Zeit, ja, wir brauchen Zeit.
Genau.
Ich bedanke mich bei dir und wünsche dir noch einen wunderschönen, entspannten Tag.
Sehr gerne, das wünsche ich dir auch.
Jo, danke schön.
Ja, das war ein klasse Interview, auch wenn die Qualität vielleicht nicht so ganz gut war, aber es war irgendwie so ein akustisch nicht so toller Raum. Ist schon spannend, ne? Da kaut einer auf einer China-Rinde. Würde da einer von euch auf die Idee kommen, an einer China-Rinde zu kauen?
Tobias? Ich glaube nicht.
Ne? Aber das ist schon eine spannende Geschichte und ich habe es ja auch mehrfach im Interview gesagt, ich bin für sowas offen und war auch spannenderweise am Sonntag zum ersten Anamnese-Gespräch, das so zweieinhalb Stunden gedauert hat, habe dann auch schon die ersten Globulis bekommen. Also nach der Anamnese gibt es dann erstmal so die ersten fünf Teile. Das sind so ganz kleine, wie schon erwähnt, Kügelchen. Ja, und ich merke jetzt schon, also es ist jetzt keine Werbung, aber ich merke jetzt schon eine tolle Veränderung. Und ich hatte ja auch, oder wir hatten auch gesagt, dass wir da noch weitermachen werden, weil das ist wirklich ein sehr, sehr komplexes Thema und ich finde es interessant, ich finde es spannend und hat jemand von euch Erfahrung mit Globulis?
Nein.
Nein?
Ich ja schon ein bisschen selber experimentiert.
Selber experimentiert, okay.
Genau. Über das Internet belesen halt. Mhm. Ja, und dann halt verschiedene Globulis probiert eben.
Mhm. Und seitdem hast du eine Glatze, oder?
Nee, die habe ich schon länger.
Die hast du schon länger.
Okay. Genau.
Nein, also.
Nach dem allgemeinen Wohlbefinden ist es besser geworden, ne?
Ja, ja.
Man merkt schon, klar.
Ja, die Ines hat ja auch gesagt, selbst wenn es nicht hilft, ja, es schadet auch nicht. Ja, und das ist, ich fand das so als krassen Gegenplayer zu Medikamenten. Ja, die deckeln. Und hier wird ja, wie wir schon erfahren haben, auch der Mensch als ganzheitlich gesehen. Und ja, das finde ich eine sehr, sehr interessante, spannende Geschichte. Klar muss man auch die Zeit mitbringen. Und das finde ich auch ganz gut, dass man einfach dadurch auch seine Gedanken ein bisschen mehr ordnet, ein bisschen mehr, weiß ich nicht, dass man wieder ruhiger wird und dass man einfach mal wieder so auf die innere Uhr hören sollte, finde ich. Ja, jetzt haben wir schon die erste Stunde fast geschafft und ich sehe ja gerade, der Tom Gräbe, mein lieber Kollege oder unser lieber Kollege, schreibt hier: Hilfe, mein Hund hat alle Globulis gefressen, was passiert jetzt? Ja, mein lieber Tom, dem wird's, ich weiß nicht, was du für welche hattest, du kannst ja mal schreiben, was das war und dann werden wir dir vielleicht mal deine Antwort geben können. Ja, knapp drei Minuten haben wir noch. Der Tom. Ja, und da ist wieder der DJ gefragt, was kommt jetzt?
Jetzt kommt mal was zum Ausklang, was ganz Ruhiges.
Mhm.
Edward Simoni.
Mhm.
Und ja, der Mann der Panflöte.
Der Mann der Panflöte. Wie kommst du auf Panflöte? Beruhigt dich das?
Also ich war selber schon bei ihm zum Konzert voriges Jahr.
Mhm.
Und es war einmalig in der Kirche. Das war die Akustik natürlich einmalig.
Super. Ja, dann starten wir einfach mal mit ein bisschen Panflöte.
Dal ministro degli esteri della Repubblica Irlandese.
Buenas noches, señoras y señores, aquí en Radio Depresione. Al médico antidepresivos consiguen la farmacia y los están haciendo bien y ganan dinero.
Ja, das ist einfach so ein schönes Intro, ne? Das heißt einfach nur: Gehen Sie zum Arzt, lassen Sie sich Antidepressiva verschreiben. Kommen Sie in die Apotheke und wir verdienen alle Geld dabei, ne? Deswegen, ja, die Globulis finde ich eine ganz tolle Geschichte und ja, Wetter hätten wir fast verpasst, aber ich wollte dem Jörg einfach nur mal Danke sagen. Der sitzt nämlich hier, macht heute Überstunden, weil er hat eigentlich 19 Uhr Feierabend, aber Jörg, vielen, vielen Dank, dass du uns hier noch als CVD, also als Chef vom Dienst hier draußen, ja, steuerst und lenkst, weil wir haben gleich auch noch ein Telefoninterview. Und ja, jetzt spielen wir einfach mal, Günthi, jetzt spielen wir was?
Was spielen wir?
Was spielen wir? Jetzt spielen wir einfach mal das Interview, was ich mit Timmy geführt habe.
Da bin ich doch mal gespannt.
Da bist du gespannt, ja. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, das ist natürlich der erste Test. Ja, ihr könnt ja auch voten und mal schreiben, was wir an der Stimme noch so ein bisschen tunen können, wo wir die noch ein bisschen dran rumfeilen können. Wie gesagt, das ist erstmal der erste lustige Bärentest mit der Stimme von unserem lieben Günthi. Und ja, lasst euch einfach mal überraschen. Ja, hallo, liebe Hörerinnen und Hörer hier von Radio Harzbördewelle. Hier ist euer Thomas Rettig von Radio Depressione. Ich grüße euch da draußen. Herzlich willkommen. Und ja, ich habe ja seit Dienstag hier einen kleinen Schlafgast. Der große Gast ist schon wieder weg. Am Dienstag war nämlich der Dirk Ludwig von der Kampagne Gib Depressionen ein Gesicht hier bei uns im Studio. Und ja, er brachte das kleine Maskottchen mit, den Timmy. Und der Timmy ist hier geblieben, erstmal für die nächsten 2 Wochen in Sachsen-Anhalt. Und ja, heute ist Sonntag und der Timmy, der war immer so leise, ne? Und da haben wir uns einfach so gedacht, ja, geben wir ihm, dem Timmy, einfach eine Stimme. Der Dirk und sein Team geben Depression ein Gesicht. Und ja, es liegt halt nah, wenn wir hier so im Radio sind, dass wir dann natürlich den Ton dazu liefern, ja, zu den Bildern. Und ja, da würde ich einfach mal sagen, ja, starten wir das Projekt, Gib Depressionen ein Gesicht und Timmy eine Stimme. Hallo Timmy.
Ja, hallo, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Harzbördewelle. Hier ist euer Timmy. Ich grüße euch ganz herzlich.
Hi Timmy, das ist schön, dass wir beide uns jetzt auch mal so unterhalten können. Ja, und Timmy, wir haben ja schon einiges die Woche erlebt. Der Dienstag hier im Studio war für dich, glaube ich, auch sehr anstrengend, ne?
Oh ja, da hast du recht. Das stimmt.
Ja, am Mittwoch durftest du dich bei mir im Garten ganz entspannt ausruhen. Ja, das tat dir, glaube ich, auch gut, oder?
Oh ja, einmal so richtig relaxen. Ach, das hat richtig gut getan.
Genau, und am Donnerstag waren wir dann, habe ich dich mitgenommen, zu mir auf Arbeit. Wir haben es ja auch schon gepostet. Ja, aber warst du bei mir, wie gesagt, im Büro. Ich hatte ein paar leckere kleine Gummibärchen vorbereitet.
Oh. Ja, die waren lecker.
Ja, die waren lecker, ne? Und du hast 2 neue Freunde kennengelernt. Einmal das Quietscheentchen, was bei mir auf dem Bürotisch steht, und das Nashorn. Und ich glaube, ihr habt euch sehr, sehr gut verstanden, oder?
Oh ja, wir haben viel miteinander geredet. Ach, das war richtig toll. Das hat mir gefallen.
Ja, und dann sind wir mit dem Zug nach Bernburg gefahren und ja, da hast du unter anderem auch den Till Eulenspiegel getroffen.
Ja, das war richtig cool.
Ja, und dann ging's am Freitag auch schon weiter. Da warst du mit mir zur Abschlussveranstaltung meines Kurses Ex-In. Genesungsbegleiter für psychische Erkrankte. Und ja, da hast du auch 2 ganz, ganz tolle Freunde kennengelernt. Einmal den irgendwie anders und einmal den etwas anders, ne?
Ja, das stimmt.
Ja, Und ja, gestern habe ich meine Urkunde erhalten, wie die anderen tollen Leute, die du auch kennenlernen durftest. Ja, und dann waren wir in Seeburg und haben einfach nachbestandenem Kurs richtig schön gezeltet, Party gefeiert und getanzt. Wie hat es dir gefallen?
Oh, das war cool. Viel Wasser und Boote auf dem See. Oh, das war richtig Abenteuer pur.
Bei viel Wasser habe ich mir schon so gedacht, hast du das Bier nicht gesehen, was wir getrunken haben?
Also du, ich mag kein Bier.
Na, du bist ja noch klein, ne?
Aber trotzdem war es eine tolle Sause.
Ja. Gut, Timmy. Ja, jetzt hast du eine Stimme. Wie findest du das so?
Oh, das ist echt cool.
Ja.
Schön, gefällt mir.
Ja, wir werden das Ganze dann mal senden und werden so eine Umfrage machen, was so die Leute draußen davon halten. Ich bin sehr gespannt und ja, wünsche uns jetzt noch einen wunderschönen Sonntag. Die Bilder werden wir nachher auch posten. Ja, oder morgen, wie auch immer. Je nachdem, wie lange die Julia braucht, die natürlich ja auch im Studio ist. Das ist nicht die eine, die immer lacht, sondern es ist die eine, die niemals spricht.
Ja, und ich bin ganz, ganz stolz, dich als Freund zu haben. Und du wirst sehen, wir werden eine schöne Zeit miteinander haben, werden viele Menschen kennenlernen. Oh, ich bin schon richtig gespannt.
Ja, gut, dann wünschen wir uns jetzt einen schönen Sonntag, sagen der Julia Mastayer. Herzlichen Dank für die tollen Fotos, die sie hier von uns beiden im Studio B gemacht hat. Und ja, bis demnächst. Ciao. Ja,
tschüss und winke, winke, euer Timmy.
Ja, das war der erste Test. Günthi, ich danke dir schon mal dafür. Und ja, jetzt draußen am Telefon habe ich die Nadine. Und die schalten wir jetzt einfach mal, das ist die Mama, die schalten wir jetzt einfach mal ins Studio rein. Tja, das ist Technik. Technik, die begeistert. Ja, der Jörg probiert das jetzt nochmal oder Nadine, probierst du einfach nochmal und ja, wir werden sie gleich dran haben. Wie fand ihr so die Stimme?
Ja, jetzt hat Timmy endlich eine Stimme. Herrlich.
Ja, was sagst du dazu? Ja, kommst nicht ans Mikro ran. Faule Socke. Ne, musst du dich mal bewegen, ne? Ja, Tobias, komm, sag mal.
Wunderbar.
Wunderbar.
Dankeschön.
Ja, wunderbar. Und ja, wie machen wir jetzt hier nun weiter? Ich glaube, jetzt ist der nächste Versuch. Ja, jetzt dürfte ich die Nadine dran haben, ne?
Ja, richtig. Hallo.
Jetzt haben wir doch die Nadine dran. Ja, Nadine, du bist die Mama vom Timmy und wir haben mal, ja, hast du schon wahrscheinlich mitbekommen, ja, heute ein Live-Musiker hier. Ja, und haben wir mal was vorbereitet, ne? Weil du hast nämlich heute Geburtstag. Happy Birthday to you. Ah, wir sollen noch ein bisschen warten. Hey.
Genau, das war das Vorspiel.
Das war das Vorspiel. Pan passiert. Das ist live, ne?
Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, liebe Nadine. Happy Birthday to you.
Danke.
Ja. 26, glaube ich, wirst du, ne?
Na, schön wär's mal, ne? Rechne 12 Jahre drauf und wir sind da.
Das hast du jetzt gesagt, ne?
Ja.
Ich hätte das nicht verraten. Wir haben ja gestern Abend noch telefoniert.
Genau.
Ja, Nadine, ich grüße dich oder wir grüßen dich. Wir, ja, gesungen haben wir schon und ja.
Habt ihr ganz prima gemacht.
Ja, wir grüßen natürlich auch den kleinen Bruder, ne, vom Timmy, den Nico. Hi Nico.
Hi.
Alles gut?
Ja, und bei euch?
Ja, bei uns auch alles gut, ne? Der Günthi ist da, der Timmy ist da, die Hanne ist da.
Ja,
der
Steve, alle sind da.
Alle sind da, siehst du? Ja, Nadine, du als Mama darfst ja sagen, was wir da jetzt eventuell noch ein bisschen dran feilen könnten, sollten, dürfen. Sag dem Günthi mal was.
Also ich würde den Vorschlag machen, das überlassen wir Nico.
Okay, dann überlassen wir das dem kleinen Bruder vom Timmy, weil Timmy ist 24 jetzt, glaube ich, ne?
Ja, genau, richtig.
Okay, ja, dann Nico, sag mal dem Günthi, das ist der Bauchredner, ne, der dem Timmy die Stimme gibt, was darf er denn noch machen?
Also, so ist das ja alles schon richtig cool, aber es hat beiden aufgefallen, dass das sich so ein bisschen anhört wie so ein Roboter, also so abgehackt.
Okay.
Vielleicht, dass man das vielleicht so ein bisschen flüssiger machen könnte?
Ja gut, das war der erste Versuch und der Günthi kriegt das hin, oder Günthi?
Ja, sicher kriege ich das hin. Ich gebe mir die allergrößte Mühe.
Ja. Ist das schon ein bisschen besser?
Ja.
Ja, okay.
Und das freut mich.
Ja, also ich werde mit dem Günthi noch viel üben. Ja, und dann werden wir euch die nächsten Aufzeichnungen schicken.
Oh, und dann singen wir noch ein Lied.
Dann singen wir noch ein Lied? Wann?
Das freuen wir uns doch.
Na, das kriegen wir noch hin.
Wir singen, aber nicht heute, oder?
Nein.
Nein. Aber, nein. Ja, Nadine, du hattest ja auch einen Musikwunsch. Ja, ja. Da ich ja des Englischen nicht mächtig bin und unser DJ, kannst du das aussprechen? Der kann das auch nicht aussprechen. Aber, ne, unser Steven, der weiß, was jetzt kommt. Der Musikwunsch, den hast du dir gewünscht und den spielen wir dir jetzt.
Genau.
Dankeschön.
Das ist Rachel Platten mit Fight.
Ja, ich wünsche euch noch einen schönen Abend, feiert noch schön und extra für dich was Tolles, was du dir gewünscht hast. Fighten.
Danke und euch viel Spaß noch.
Danke.
Dankeschön.
Dankeschön.
Ja, klasse Lied. Fighten, das ist was Tolles. Ja, ihr beiden, feiert noch schön. Wir schauen auch mal, wie wir jetzt hier noch glücklicherweise die zweite Stunde, letzte halbe Stunde schaffen. Ja, ich hatte die Tage auch ein Interview mit der Yvonne. Yvonne ist Mutter, ist auch Teil des Projekts, gibt Depressionen ein Gesicht und es war ein sehr, sehr angenehmes Interview. Harter Tobak. Es geht um Suizid. Aber das Schöne ist in diesem Fall die Überschrift: Die Liebe zu meinen Kindern hat mein Leben gerettet. Und ja, jetzt erstmal dazu der erste Teil. Ja, schönen guten Abend. Ich habe jetzt hier am Telefon die Yvonne vom Blog Lima Lisoy. Herzlich willkommen.
Hallo Thomas, herzlichen Dank.
Ja, danke Yvonne für dein Arrangement. Das Thema bei uns heute ist, die Liebe zu meinen Kindern hat mein Leben gerettet.
Ja, das stimmt.
Okay, und du hast ja noch so eine Überschrift, ich strebte nach Perfektion. Ich selbst kenne das ja auch, nach Perfektion zu streben, oder ich habe danach auch gestrebt. Ja, du schreibst dann oder sagtest mir dann, der Titel für meine Geschichte klingt wie ein süßer Kitschfilm. Aber wenn ich das aus heutiger Sicht so lese, ich habe ja bei mir selbst auch die Perfektion versucht oder versuche es tagtäglich, meine Perfektion beiseite zu schieben. Ja, wie war das so bei dir?
Das war ganz anstrengend eigentlich, weil ich nie zufrieden bin. Also für mich ging es immer darum, höher, schneller, weiterzukommen. Und das, was ich erreicht habe, war mir persönlich nie gut genug. Wenn andere schon die Hände vor den Kopf zusammengeschlagen haben und gesagt, Mensch, sei doch mal zufrieden mit dem, was du hast. Und das, was du tust, ist schon großartig. Und halt mal inne, um deine Leistungen auch mal zu würdigen, also für dich selbst zu würdigen. Und ich konnte das halt nie sehen. Also es war, für mich gab es nie ein Ende. Ich war rastlos und unruhig und habe immer nur gearbeitet und funktioniert und gemacht und getan und hatte halt immer so selber das Gefühl, ja gut, du machst jetzt was und dir gelingt auch was, aber ja, ob du es nun machst oder nicht, ja, so richtig gut ist das halt eben nicht.
Und was hat dich da irgendwas getrieben oder? Also bei mir war es so, ich wollte meinen Eltern etwas beweisen.
Ja, bei mir war das eigentlich, ich wollte mir selbst was beweisen und natürlich auch allen drumherum, dass ja, dass ich halt auch irgendwie was kann, weil letzten Endes hat sich mehr, also in meiner eigenen Wahrnehmung kaum jemand für das interessiert, was ich irgendwie gemacht hatte und ob ich nun irgendwas gut gemacht habe oder nicht gut gemacht, hat irgendwie keine Socke interessiert und dann hatte ich immer gedacht, naja gut, ich muss doch irgendwo mal ein Zeichen setzen und ob das nun Leistungssport war oder halt sehr gute Noten oder eine Auszeichnung in einer Ausbildung oder sonst irgendwas, ich hatte mir halt immer selber eingebildet, Mensch, hast du was, bist du was, also musst du was zum Vorweisen haben. Nur letzten Endes war das eine völlig falsche Wahrnehmung.
Okay, seit wann war das bei dir so? Schon ab Kindheit oder?
Genau, das war schon immer so. Also das ist, ich hatte schon im Kindergarten das Gefühl, ich müsste irgendwie was machen, um aus diesem Dorfleben, in dem ich gelebt habe, rauszukommen und ich müsste irgendwie was lernen und was wissen und als ich dann lesen konnte, das ging relativ schnell, hatte ich mich nur noch in Bücher vergraben, weil ich immer mehr wollte, immer neugierig war, immer selbst irgendwas ausprobiert habe oder halt auch im kreativen Bereich mich irgendwie ausgelebt habe und ich habe halt immer nach etwas gesucht, was mich irgendwie erfüllt. Nur letzten Endes habe ich es nicht so gefunden, wie ich es ja eigentlich gern gehabt hätte. Und das zieht sich halt bis ins Erwachsenenleben und fast ja bis zu dem Tag, der mein Leben veränderte, durch.
Mhm. Und dann sagtest du mir, ohne die Liebe zu meinen Kindern wäre ich nicht mehr da. Du warst ja dann sicherlich irgendwann erwachsen und hattest Kinder. Oder hast Kinder?
Ja.
Ja, und ja, die haben da irgendwas in dir bewegt.
Richtig. Also mit den Kindern, also eine Familie zu haben, Kinder zu haben, das war schon immer ein Wunsch von mir. Also ich habe auch als Jugendliche mein Taschengeld mit Babysitting ausgebessert, weil Kinder sind einfach immer ehrlich. Und wenn du denen irgendwas gibst und wenn es nur Aufmerksamkeit, Zeit oder sonst irgendwas ist, kriegst du sofort was zurück. Das war halt für mich ein Ziel. Wenn du selber groß bist, dann hast du deine Familie. Und dann war es soweit, ich hatte meine Familie. Aber wie das Leben so spielt, gibt es immer Höhen und Tiefen. Und irgendwann war das Muttersein für mich halt auch nur noch eine Aufgabe und eine Funktion, die ich ausgeführt habe und hat mich auch nicht so, naja, erfüllt ist jetzt der falsche Begriff, aber es war für mich halt so, ja, das habe ich halt auch irgendwie so gemacht, wie nebenbei noch das Studium oder ein Beruf oder sonst irgendwas und letzten Endes kam es dann so weit, dass ich innerhalb der Depression so tief unten war, dass ich wirklich nicht mehr wollte und mein Leben halt auch wirklich dann wegwerfen wollte und in dem letzten Moment, als ich mich wirklich dazu entschlossen habe, diesen Weg zu gehen, hatte ich vor dem inneren Auge ein Bild meiner Kinder und das war halt der Moment, wo ich wachgerüttelt wurde, im wahrsten Sinne des Wortes und wo ich halt auch gemerkt habe, wie weit ich unten war und das ging halt nur durch die Liebe meiner Kinder, weil wäre die Liebe so nicht so stark gewesen, dann wäre es sicherlich nicht so gewesen, dass mir dieses innere Bild noch einen Moment des Zögerns entgegengebracht hätte. Mhm.
Stelle ich mir jetzt so ein bisschen grausam vor, wenn du, sag ich mal, du hast ja irgendwann Mauern aufgebaut, du hast ja wirklich nur noch, wie du mir erzählt hast, funktioniert, finde ich bei, ich persönlich, bei Menschen einen schlimmen Ausdruck. Ja, ich glaube nicht, dass Menschen funktionieren müssen, sondern, weiß ich nicht, ich habe da eine andere Meinung. Ich weiß selber, ich musste auch irgendwann nur funktionieren und aber es wäre da gar nicht auszudenken, wenn da irgendwas in dir wahrscheinlich nicht gesagt hätte oder Klick gemacht hätte, oder?
Auf jeden Fall. Also da bin ich auch sehr dankbar drüber, dass ich halt wirklich diesen Moment hatte, weil das, was ich vorher hatte, also dieser Rhythmus wie so ein Hamster in so einem Käfig, also in so einem Hamsterrad, das war kein Leben mehr, es war eine reine Existenz, man hat seine Aufgaben erledigt und man selber hat sich überhaupt nicht mehr wahrgenommen, war aber für alle anderen irgendwie da und das meinte ich halt mit Funktionieren. Man ist halt das Fett, das diese ganzen Zahnräder schmiert und letzten Endes knirscht es dann irgendwann und dann merkt man, irgendwie, ja, das brauche ich jetzt gar nicht, ich will gar kein Zahnrad mehr sein, das ist mir jetzt alles zu viel und dann sagt man sich halt, gut, das Funktionieren ist halt keine Existenzgrundlage, die ich Leben nennen möchte, also ist das für mich alles nichts.
Du sagst es mir auch, ich spielte in dieser Zeit viele Rollen, ja? Mutter, Studentin, Freundin, Partnerin. Ja, das ist schon heftig, glaube ich. Ne? Manche schaffen ja noch nicht mal eins. Ja. Jo. Und wie du gerade schon sagtest, das ist dann kein Teil des Lebens oder keine Lebenserfüllung mehr. Ja, also ich kenne das selber. Also ne? Einfach nur noch das machen, das machen, das machen. Dieses Getriebensein, also das kenne ich von mir früher auch. Deswegen hatte ich ja nun auch mal so einen verschleppten Burnout. Ne? Aber wir sind alles nur Menschen. Ja?
Richtig, nur wenn man sich selbst das eigene Menschsein nicht gestattet und von sich einfach eine Einstellung hat, dass man ja um jeden Preis irgendwie funktionieren muss, weil man alles Mögliche erledigen muss und die Wahrnehmung hat, dass man, selbst wenn man irgendwas nicht erledigen kann, dass dann die Welt zusammenbricht. Ja, das ist natürlich ein richtig hoher Leistungsdruck, an dem man zwangsläufig irgendwann zusammenbrechen muss.
Ja.
So im Rückblick, wenn man diese Phase hinter sich hat, sieht man das natürlich sehr klar. Nur wenn du in dieser Phase drin bist, dann hast du da gar keinen Blick zu. Und selbst wenn Außenstehende dir sagen, Mensch, mach doch mal eine Pause oder komm, muss das denn jetzt auch noch sein? Da denkst du ja, was haben die denn alle? Also man ist überhaupt nicht empfänglich und streitet das eher von sich, dass andere sich Sorgen machen und denkt, wieso, es läuft doch alles.
Kenne ich. Also eine Freundin hat damals, ich war damals im Vertrieb unterwegs, deutschlandweit, und eine damalige Kollegin, die sagte zu mir, Thomas, geh du bitte zum Arzt. Du hast einen Burnout. Ja, ich wusste gar nicht, was ein Burnout ist. Ja? Und gut 2 Jahre später hatte ich dann die Diagnose verschleppter Burnout. Ja, und ich kann das komplett voll nachvollziehen. Du machst und tust, von außen sagt dir einer, Mensch, mach mal ein bisschen langsam, mach mal dies, mach mal jenes. Was will der? Also kann ich vollkommen nachvollziehen. Aber das ist, glaube ich, das Schlimme für Außenstehende, die einem was Gutes wollen. Und dann einfach sagen, ja, der hört da gar nicht auf mich, oder?
Ja, vor allen Dingen wird man ja auch so ein Stück weit aggressiv, weil man selber die Sorge der Menschen überhaupt nicht wahrnimmt, sondern einfach so als Schwäche empfindet. Also so war es bei mir, dass jeder, der mir gesagt hat, Mensch, mach doch mal eine Pause oder das, was du machst, ist übermenschlich und es ist doch egal, was du jetzt für Noten in der Uni hast und musst du denn immer so viel lernen oder sonst irgendwas? Da wurde ich dann immer etwas ungehalten und meinte dann so, ja Mensch, es ist meine Sache, ich mach's für mich und ich will's einfach gut machen und ich brauche keine Pause, ich kann das schon. Hm. Ich krieg das alles hin. Und im Endeffekt hat man sich dann auch gedacht, so ja, willst du mir jetzt durch die Blume sagen, dass du nicht glaubst, dass ich es schaffe? Also wirklich ein total verschobenes Wahrnehmungsempfinden hat man dann. Und ja, das sorgt natürlich auch dafür, dass man sich so ein bisschen isoliert und von den Menschen, die es eigentlich gut mit einem meinen, noch so ein bisschen absondert. Hm. Also diese typische Isolation, die dann auch so ein bisschen mit der Depression einhergehen kann, hatte sich damals schon angebahnt.
Hm, das ist natürlich, ja, wie gesagt, ich selbst kann das auch alles irgendwo, ich kenne das von mir auch irgendwo und dass man da einfach irgendwo zum einsamen Wolf wird und gut, jetzt waren Gott sei Dank bei dir auch irgendwo noch ein Spiegel da und zwar deine Kinder, ne?
Richtig.
Als du keine Kraft mehr hattest.
Richtig. Ja? Und die Kinder sind ja wirklich ein extrem starker Spiegel, weil bevor man überhaupt merkt, dass irgendwas in einem vorgeht, merken es die Kinder. Und die Kleine war damals noch ein Baby und was hat sie gemacht? Klar, wenn man nicht reden kann, schreit man. Hm. Und bevor man selber merkt, dass das Kind einem nur den Spiegel vorhält und einfach das zum Ausdruck bringt, was man selber nicht zum Ausdruck bringen kann, also wer wütend ist oder wer traurig ist oder was auch immer, der schreit oder weint oder sonst irgendwas, der bringt es nach außen. Ich selber war dazu nicht mehr in der Lage. Ich hatte diese Maske auf, von der ich dir ja auch schon erzählt habe. Und das Kind spiegelt es, indem es einfach das macht, was es vom Urinstinkt halt kann. Es schreit und schreit und schreit und schreit und möchte immer nur auf den Arm, sucht Kontakt, möchte getragen werden, sucht eigentlich Schutz und zeigt mir im Umkehrschluss, dass ich selber Schutz gesucht habe. Hm. Nur das konnte ich zu dem Zeitpunkt nicht sehen und habe natürlich auch die Reaktion des Kindes als extreme Belastung gesehen. Zusätzlich zu dem ganzen Druck, den ich mir selber auch gemacht habe. Hm.
Ja, ich würde vorschlagen, wir spielen erstmal ein Lied, oder?
Das wäre cool.
Ja, wo hat es mir ein Musik... Wunsch oder mehrere geschickt. Was meinst du, was wollen wir jetzt spielen zwischendrin mal? Machen wir mal eine kurze Pause. Also, das verraten wir nämlich jetzt gleich und ich, liebe Yvonne, ich hatte dir ja gestern geschrieben, wir haben noch eine Überraschung für dich. Ne? Dein erster Musikwunsch war Hey von Andreas Burani, ja, und wie du ja schon mitbekommen hast, haben wir heute hier den Steven Goldschmidt und ja, er sagte, das kann ich singen, ja, und ja, er ist jetzt live für dich, nur für dich, als Dankeschön jetzt im Sender. Ja, hey, sei nicht so hart zu dir selbst, ja, das hast du dir gewünscht. Die Überraschung ist uns, glaube ich, gelungen. Die Bilder werden wir dir dann rüberschicken. Ja, wir haben jetzt noch den zweiten Teil. Wir werden da auch ein paar Sekündchen, glaube ich, überziehen. Aber das ist okay so. Ich möchte mich jetzt bei meinen Studiogästen schon mal bedanken, dass ihr da wart. Vielen Dank, ihr Lieben. Wir machen uns heute auch noch einen schönen Abend und ja, ich danke allen und das war Thomas Rettig. Natürlich kommt jetzt das Interview noch, der zweite Teil, ne? Aber dann kommen danach auch gleich schon die Nachrichten. Ja, das war wie immer live Thomas Rettig, chaotisch, ja, aber Gott sei Dank nicht mehr perfekt, weil so ein bisschen chaotisch, lustig, spaßig, ganz ruhig schon sein. Ich sage danke, bis in 4 Wochen und die Steffi Fischer, glaube ich. Fritsch. Steffi Fritsch aus Stadtsfurt soll ich noch ganz kurz grüßen. Ja, ich sage tschüss, jetzt noch der Restteil des Interviews und ja, bis in 4 Wochen. In 14 Tagen ist Wiederholung mit Musik, sonst wie immer in der Mediathek. Und ja, schönen Abend noch. Und hier der letzte Teil oder der zweite Teil des tollen Interviews. Dankeschön, Yvonne. Ja, Yvonne. Nach der Pause, nach der musikalischen The Broken, machen wir weiter.
Ja.
Genau. So. Ja, so eine Pause braucht man nochmal, glaube ich, zwischendrin, um einfach auch nochmal ein bisschen drüber nachzudenken und auch die Hörerinnen und Hörer nicht ganz so zu strapazieren. Die brauchen immer so ein bisschen Auszeit, bisschen Musik, bisschen tolle Musik. Und das schreiben sie mir auch immer. Ja, die Musik passt irgendwo auch immer dazu. Und ja, das passt da jetzt auch irgendwo dazu. Gut, jetzt war die Kraft am Ende. Die Kinder waren aber da, der Spiegel. Und ja, der Tod schien mir die Lösung. Das ist jetzt gerade Gänsehaut bei mir.
Ja, bei mir irgendwie auch. Jetzt, wo du das so sagst.
Ja, ist das für dich immer noch so ein Thema oder ist das jetzt einfach irgendwo so, wo du sagst, hey, nee, das hatte ich einmal und das brauche ich in meinem Leben nicht nochmal?
Also das hoffe ich. Weil so tief, wie ich war, möchte ich niemals wieder kommen. Also das war wirklich ein Punkt, der mich letzten Endes wachgerüttelt hat, aus einem Zustand, der nicht mehr als wach zu bezeichnen ist oder zu bezeichnen war. Also das ist wirklich eine Phase in meinem Leben, die ich glaube, ich brauchte, um halt dieses ganze Chaos mit funktionieren und perfekt sein wollen durchbrechen zu können. Und ja, ich bin froh, dass ich diesen letzten Weg nicht gegangen bin, weil ich glaube, da wartet noch so einiges in meinem Leben auf mich und das wäre doch schade, wenn ich das nicht mehr erleben könnte.
Ja, das glaube ich auch, dass immer irgendwo was wartet. Ja, also ich hatte ja auch mal in den letzten Jahren 2 Fälle und ich saß dann, also ich war gerade damals auch so in der Genesungsphase. Und nach Klinikaufenthalt, bla bla bla, hin und her, ne? Und dann so tollen Therapeuten. Und dann ist da was passiert, also ja, Suizid, ein Vollzogener, ja, und ich saß dann so total verzweifelt, total verheult, total verquollen ist die Sicht vor meinem damals sehr, sehr guten Therapeuten, also ist immer noch ein guter Therapeut, ist leider nicht mehr hier in der Region. Und ich sag, was soll jetzt so ein Kind machen, ne, dessen Vater sich aus dem Leben gestohlen hat, dessen Stiefvater sich aus dem Leben gestohlen hat, ja, und die einem immer gesagt haben, du musst stark sein, du musst das machen, du Weichei. Und dann überlegte der und sagte mir, oder fragte mich, rette ich, welches Kind meinen Sie? Ich sage, na ich bin doch das Kind. Nee, Sie sind 42 Jahre. Und seien Sie froh, dass Sie ein Weichei sind, weil die beiden waren hart wie Stahl. Stahl bricht irgendwann, aber sie hatten die Brille, so wie du auch, ja, oder mal eine andere Brille und haben mal nach anderen Wegen gesucht, nach anderen Wegen geguckt und bei dir war es halt, ja, der Spiegel, die Brille, die Kinder, ja, und das ist, glaube ich, kann, glaube ich, keiner, der irgendwo in so einer Situation war und noch nicht war, nicht nachvollziehen, glaube ich, oder?
Das denke ich auch. Mhm. Zumal es aber auch wirklich so weit war, dass mich die Kinder auch gar nicht mehr erreicht haben. Also ich habe da eine Situation, die habe ich auch in meinem Beitrag für die Brigitte beschrieben. Also ich bin mit den Kindern auf dem Spielplatz, will natürlich als Mutter auch alles richtig machen, also immer mit den Kindern in der Natur sein, immer spielen und ja, mit anderen Kindern zusammen sein und was auch immer. Dann machst du mal so einen Ausflug, gehst du zum Spielplatz, dann die Kinder toben da rum, freuen sich einen Keks, dass sie schaukeln können, dass sie rutschen können und ich selbst sitze da als Mutter und beobachte und habe das Gefühl, irgendwas stimmt hier gerade nicht. Ich will eigentlich gar nicht hier sein. Ich sehe meine Kinder da und meine Kinder sind fröhlich, aber ich selber bin irgendwie gar nichts mehr. Und dann hatte ich irgendwie das Gefühl, dass ich meinen Körper verlasse, habe diese ganze Situation aus einer anderen Perspektive gesehen und sah mich irgendwie von oben so, sitzt da und gehört gar nicht mehr dazu. Und das war dann so das, der Moment, wo ich dann gedacht habe, so, holla, also was passiert denn jetzt? Hm. Ich gehöre gar nicht mehr dazu, also braucht mich auch keiner mehr. Das war so ja der Anfang, der mich in diese schiefe Denkweise gebracht hat.
Saßt du, kurze Zwischenfrage, saßt du da alleine oder mit anderen Müttern und die Kinder haben gespielt?
Nee, ich saß da alleine.
Hm. So, glaube ich, so, darf ich fragen, so ein bisschen apathisch vielleicht irgendwie so?
Nee, apathisch nicht. Also es war einfach nur so, ich saß da und habe die Kinder irgendwie beobachtet und aber ich war halt nicht anwesend. Mhm. Also ich hatte das Gleiche nochmal, als ich in einer Behandlung dann war, nachdem mein Zusammenbruch dann war und ich dann recht schnell noch in der Klinik aufgenommen wurde und ich dann an Heiligabend quasi dann ein paar Stunden hier Heimatbesuch hatte, wenn ich es jetzt mal so formulieren darf. Und da hatte ich auch das Gefühl, ich sitze mit den Kindern und meinem Partner am Esstisch und wir essen Fondue. Und irgendwie hatte ich das Gefühl, ich gehöre da nicht hin und ich war wieder weg. Also es ist irgendwie, weiß ich nicht, ein komisches Gefühl, als wenn Körper und Geist sich trennen.
Mhm. Du hattest gerade gesagt, Weihnachten?
Mhm.
Da war die Aufnahme in die Klinik, oder?
Ja, die Aufnahme in die Klinik war am 18.12. Also meinen Zusammenbruch hatte ich im November und bin dann recht schnell auch aufgenommen worden in eine Klinik, weil wirklich gar nichts mehr ging. Und da habe ich auch nicht gezögert und gesagt, nee, Weihnachten, das mache ich noch, in meinem alten perfektionistischen Drang, sondern habe einfach nur gedacht, ja, das ist jetzt ein Zeichen, ich muss hier weg.
Hm.
Und dann war ich auch wirklich weg. Und Weihnachten halt, wie gesagt, Heiligabend war ich 2-3 Stunden hier bei meiner Familie und habe es eigentlich kaum ausgehalten.
Das kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen, weil das ist ja auch so eine Zeit, wo man auch mit der, ja, am liebsten mit der Familie zusammen ist, oder sein sollte. Ja, aber ich glaube, das war auch so ein Zeichen. Und ich glaube, das, weiß ich nicht, würde ich jetzt mal so eine Frage stellen, war das so ein Stück weit Wiedererstarken, wo du einfach gesagt hast, okay, ich bin jetzt aus dem Gröbsten raus und das Weihnachtsfest bin ich jetzt zwar nicht da, kann ich komplett nachvollziehen, dass du dich vielleicht auch so ein bisschen als Außenseiter gefühlt hast, aber ich finde, du lebst, oder du hast da gelebt oder lebst jetzt immer noch und das hört sich jetzt schon für mich wesentlich besser an.
Definitiv, also ich bin auch wahnsinnig dankbar dafür, dass mir das in dem Sinne passiert ist, dass ich halt wirklich zusammengebrochen bin. Weil ich glaube, alleine wäre ich da nicht rausgekommen. Und dieser körperliche Zusammenbruch, das war einfach das Zeichen, dass der Körper überhaupt nicht mehr mitgemacht hat, weil mein Geist ist relativ stark und kann halt funktionieren und meinen Körper, meine ganzen Schwindelattacken und was auch immer kontrollieren und dominieren. Und dann war der Geist halt eben nicht mehr stark genug, weil der Körper immer mehr Ermüdungserscheinungen hatte und dann einfach der Körper die Kontrolle über den Geist übernommen hat und dann einfach gesagt hat, so, und jetzt bin ich mal der Meinung, ich stelle hier komplett auf off, weil anders geht's nicht und dafür bin ich sehr dankbar.
Ja.
Denn wenn mein Körper da nicht zusammengebrochen wäre, dann wer weiß, wie lange ich das noch durchgezogen hätte.
Mhm. Die liebe, gute, alte Psychosomatik.
So ist es.
das ist wirklich interessant und spannend, was der Körper eigentlich leistet oder leisten kann. Ja, auch welche Sicherheitsmechanismen er hat. Und wie doch, wie du gerade so auch erwähnt hattest, ja, ne, dein Geist war stark. Ja, aber der Körper hat dann irgendwann gesagt, hallo. Ne? ich bin noch da. Ich bin der Körper. Das finde ich klasse. Das finde ich spannend. Psychosomatik, ja, finde ich echt cool.
Genau, wenn man sich überlegt, was da alles so zusammenhängt und letzten Endes, Depression hat ja auch immer was mit einem Hormonmangel zu tun und da wird dem Geist ja auch etwas suggeriert, was nicht wirklich da ist. Und in dem Sinne, dass der Körper dann doch nochmal in der Lage war, dann einfach zu sagen, naja gut, wenn du da oben so ein paar Synapsen, wenn die Datenautobahn ein bisschen falsch läuft und deine Synapsen ein bisschen verknotet sind, ja gut, akzeptiere ich jetzt mal so, finde ich zwar nicht gut, aber ich habe ein viel stärkeres Mittel, ich sorge mal dafür, dass dir die Beine wegbrechen und dann gucken wir mal, wer hier am längeren Hebel sitzt. Und ja, für diesen Moment, der sicherlich grausam war, weil es war direkt vor den Augen meiner Kinder, für den bin ich dankbar. Weil ich denke immer, nichts passiert ohne Grund und alles, was ich in meinem Leben an Schicksalsschlägen erdulden, erleiden oder durchleben musste, wie auch immer, aus welcher Warte man das sieht, wie auch immer man das sehen mag, es war immer für irgendetwas anderes gut. Und daraus ziehe ich halt meine Kraft, dass ich denke, ja, das, was mir passiert ist, musste mir passieren, damit ich mein Leben von Grund auf ändere. Ich bin noch nicht da, wo ich hin möchte, aber wer mich aus früheren Zeiten kennt und wer mich jetzt erlebt, der sieht da schon einen himmelweiten Unterschied.
Tja, ich finde das toll, dich kennengelernt haben zu dürfen. Ja, wir haben ja schon einige Vorgespräche geführt und ich finde das auch toll. Ich persönlich habe da ja auch einige auch persönliche Erfahrungen und ich kann das sehr gut nachvollziehen. Yvonne, hast du noch einen Tipp für was vielleicht Kinder depressiver Mütter brauchen oder sowas? Oder?
Auf alle Fälle. Mhm. Also mein Wunsch generell für die Zukunft ist halt, Müttern oder auch Vätern, generell Eltern, die kleine Kinder haben oder Kinder in der Pubertät oder Kinder, die selber halt Probleme haben oder einfach die Mutter, den Vater als Person halt immer noch sehr brauchen, diesen Menschen halt Mut zu machen, sich helfen zu lassen. Also es ist etwas, was ohne meinen Zusammenbruch nicht passiert wäre, weil ich bin eigentlich ein Mensch, ich lasse mir ungern helfen. Ich gehe auch ungern zum Arzt oder sonst irgendwas. Ich versuche immer, alles selber zu regeln. Aber manche Dinge lassen sich halt nicht regeln. Und ich möchte halt wirklich Mut machen, kleine Wege zu gehen, kleine Schritte. Denn viele kleine Schritte summieren sich und dadurch kann Wunderbares passieren. Und gerade wenn man Menschen hat, denen man sich anvertrauen kann, das ist schon mal ganz gut. Oder aber, wenn man Menschen im Umfeld hat, die auch mal bereit sind, unter die Arme zu greifen. Denn das, was Kinder psychisch kranker Eltern brauchen, also egal, ob es nun depressive oder andere psychische Erkrankungen sind, Kinder psychisch kranker Eltern brauchen immer ein Stück weit Normalität. Und wenn sie das im Elternhaus, das natürlich eventuell belastet ist, nicht finden können, dann ist es immer gut, wenn man Personen von außen hat. Das kann eine Oma sein, das kann eine Tante sein oder ein Onkel oder Nachbars Omas, Nachbars Frauen, was auch immer. Ne? Je nachdem, wer sich da zur Verfügung stellen kann und den Kindern auch ein Stück weit den Weg im normalen Leben nochmal ebnet und einfach für die Kinder da ist, ihnen zeigt, Mensch, auch wenn es gerade zu Hause ein bisschen schwierig ist oder wenn du merkst, Mama geht's gerade nicht gut und du möchtest mir etwas anvertrauen oder so, ich bin für dich da, ich gehe mal mit dir ein Eis essen oder ich gehe mal mit euch auf den Spielplatz, weil es ist so wichtig für die Resilienz der Kinder, dass sie, wenn sie in einem belasteten Elternhaus groß werden, dass sie das aber nicht als normal erleben, sondern das als normal erleben, was Kinder und Jugendliche als normal erleben sollten, nämlich die Welt da draußen. Ja. Und das ist halt das, was mir persönlich wichtig ist, dass kranke Menschen sich helfen lassen. Und das würde ich halt auch immer wieder propagieren wollen. Und derzeit versuche ich ja auch irgendwie noch meine ganze Geschichte in Worte zu fassen und aufzuschreiben und irgendwann soll da mal so ein autobiografischer Roman bei rauskommen, der natürlich auch beleuchtet, wie gut es war, dass meine Kinder Menschen an ihrer Seite hatten, für die die Kinder wichtig waren und die den Kindern ein Stück weit Normalität ermöglicht haben.
Mhm. Du bist ja auch Bloggerin, ne?
Ja, genau.
Ja, finde ich cool. Magst du sagen, welcher Blog? Oder?
Das ist limalisoy.de. Das ist so ein Familienblog, der so ein bisschen was über mein Seelenleben, über meine Erfahrung mit der Depression darstellt, auch über das Thema Hochsensibilität einen kleinen Eindruck gibt. Natürlich auch, was alles, was Familien anbelangt, so ein paar Do-it-yourself-Anleitungen und Rezepte und was auch immer. Also alles, was Familien so für sich vielleicht gebrauchen könnten.